Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gerwin.
Hallo Löwenfans, da sind wir wieder. Ausgabe 22 von Ein Team, ein Podcast. Folge 3 der zweiten Staffel. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Bis vor kurzem war er noch in España. Jetzt ist er im coolsten Handball-Podcast Deutschlands. Senior Rafael Baena. Ole.
Oh, hallo.
Telefon.
Entschuldigung. Hallo, guten Morgen. Hi, Kevin.
Ist nicht so schlimm. Bevor wir loslegen, noch wie immer die Bitte, abonniert uns, gebt uns Feedback, erzählt all euren Freunden, eurer Familie und natürlich dem Tapas-Restaurantbesitzer eures Vertrauens von unserem Podcast. Und jetzt geht's auch schon los mit der ersten Kategorie und die heißt Löwen Live.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen Live.
So, Rafa, welcome back. Schön, dass du wieder da bist.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Bevor wir dazu kommen, wie du jetzt wieder zurück zu den Löwen gekommen bist, lass uns in dieser ersten Rubrik erstmal aufs Sportliche schauen. Bist du zufrieden mit dem Saisonstart bis jetzt?
Ja, ich bin zufrieden. Also wir haben 3 Spiele in Bundesliga schon gespielt, war alles gut, 3 Sieg. Erste Spiel bei mir war Osterbro in Europa League, war nicht so schön. Aber auf jeden Fall, unser Ziel war Quali schaffen und das haben wir geschafft. Also und persönlich bin ich auch froh, hier wieder zu sein und alles gut.
Ja, das klingt doch ganz gut. Bist du denn auch mit deiner persönlichen Leistung zufrieden?
Ich glaube, ich kann noch ein bisschen besser spielen. Ich brauche noch ein paar Tage, meine beste Leistung zu finden. Aber ja, ich hoffe, das kommt in den nächsten Tagen.
Also ich fand jetzt speziell gegen TuS im Essen, haben wir das ein oder andere Video gesehen, das sah so ein bisschen so aus, als wärst du nie weg gewesen. Also das Verständnis mit Andy Schmid ist relativ schnell wieder da, oder?
Ja, mit Andy Schmid ist einfach zu spielen vor einem Kreisläufer. Ich glaube, jeder Kreisläufer kann gut mit Andy spielen. Aber natürlich, wir haben zusammen 3 Jahre trainiert und gespielt. Und das haben wir noch immer noch eine gute Verständnis. Und jetzt, ich genieße wieder einen Mittelmann mit, so wie Handy mit ihm zusammenzuspielen.
Und vor allen Dingen, du genießt wieder ein richtiger Löwe zu sein und kein Nicht-Original-Löwe beim BHC.
Einmal Löwen, immer Löwen. Ne? Bei BHC war so. Ich auch Löwen. So.
Das Gesicht der Mannschaft hat sich in den letzten 2 Jahren seit deinem Abschied ja stark verändert. Wie gefällt dir das neue Löwenteam?
Wir haben eine gute Mischung. Wir sind erfahrene Spieler und junge Spieler. Fleißig Leute, gute Stimmung in der Kabine. Ich glaube, die Gruppe ist sehr schön. Die arbeiten jeden Tag. Wir wollen gute Ziele erreichen. Und jetzt kommt eine richtige und wichtige Spiel jetzt gegen Leipzig nächste Donnerstag. Wir haben schon einen Monat, fast ein Monat zusammen mit der Mannschaft. Gute Gefühl und ich glaube, die Gruppe ist sehr gut.
Was denkst du, ist mit dieser Mannschaft möglich aus deiner Sicht in dieser Saison?
Oh, diese Saison ist sehr komisch, alles wegen Corona und wegen alles in Lea und vielleicht kommt Quarantäne und so weiter. Ich bitte zu prognostizieren, was passieren kann. Aber zum Beispiel jetzt diese Woche, Kiel hat in Wetzlar verloren mit 8 oder 9 und Melsungen auch mit 8. Also es ist nicht einfach, Bundesliga, jedes Spiel ist besonders schwierig. Aber natürlich, wir haben eine gute Mannschaft. Wir müssen in der Top 3, Top 4 die ganze Saison sein. Und ich glaube, wir können das schaffen mit einer guten Leistung und bereit sein, wenn es letzte Moment kommt.
Wie schwer ist es, unter diesen Bedingungen auch den Fokus zu halten? Kann man Corona, die fehlenden Zuschauer und so weiter wirklich ausblenden oder ist das schwierig?
Moment war schwierig. Wir sind nicht gewohnt, in einer Lehrhalle zu spielen, so wie im Training. Schwierig zu konzentrieren, Kopf, das ist eine Kopfsache, dass wir uns selber darüber arbeiten müssen, so schnell wie möglich so reagieren. Es ist jetzt, diese Saison wird fast bis Dezember mindestens wird so, ne? Weniger Leute in der Halle und so weiter. Es ist natürlich schwer, aber wir sind Profi und es ist egal. Wir müssen unsere beste Leistung bringen und das Spiel gewinnen.
Also ich glaube, wenn das so weitergeht und die Zahlen, wo sie die steigen ja überall in ganz Deutschland, nicht nur bei uns. Ich glaube, dass in 2, 3, 4 Wochen fast kein Bundesligist mehr Zuschauer in der Halle haben wird. Ich glaube, dass sich, was das angeht, das dann wieder angleicht an das, was wir in Mannheim haben. Momentan sind wir ja mit die Einzigen, die keine Zuschauer reinlassen dürfen. Wie war es denn dann für dich, auf einmal in Ludwigshafen zu spielen, wo halt Zuschauer in der Halle sind? Ist das dann ein Nachteil?
Natürlich. Also Zuschauer machen eine besonders Rolle in der Halle. Und wenn du deine Zuschauer hast, hast du einen Vorteil. Es ist so. Und bei uns zum Beispiel gegen Eulen war klar, wir hatten Zuschauer in der Halle gegen uns. Aber so wie jedes Mal, wenn wir Auswärtsspiel spielen. Ne? Ja, wir müssen darüber einfach mit das spielen und nicht viel darüber denken, warum kein Zuschauer, warum unsere Halle ist leer, warum ist alles negativ. Ne? Besser einfach das akzeptieren und unsere Arbeit machen.
Glaubst du, dass es dieses Jahr zu noch mehr, ich sage jetzt mal, kuriosen Ergebnissen kommt in der Bundesliga? Also jetzt mal zum Beispiel dein Ex-Club BHC. Die verlieren zu Hause, also Magdeburg verliert zu Hause gegen den BHC und dann gewinnt Magdeburg mit 10 Toren in Berlin. Glaubst du, dass das dieses Jahr des Öfteren der Fall sein wird, dass solche Ergebnisse so hin und her gehen?
Ja, ich glaube, diese Saison wird so. Auf jeden Fall, jedes Spiel ist schwierig und zum Beispiel BHC hat eine sehr gute Mannschaft, die kämpfen ohne Ende bis letzte Minute und gegen Magdeburg, egal gegen Norton. Die sind zusammen schon lange her und es ist eine gute Mannschaft. Und ja, diese Saison wird so. Vielleicht einen guten Tag kann Eulen gegen Magdeburg gewinnen und Wetzlar gegen Kiel oder egal, weil einen guten Tag jede Mannschaft in Bundesliga kann zu jedem Spiel, zu jeder Mannschaft gewinnen. Es ist nicht jetzt wie in Spanien, Barcelona gegen den Rest.
Das haben wir spätestens dann auch jetzt mit dem Spiel Wetzlar gegen Kiel gesehen, dass auch der THW da nicht einfach durchmarschieren wird. Das ist, glaube ich, tatsächlich sicher. Wir müssen den Zuschauern ganz kurz oder den Zuhörern in dem Fall bei diesem Podcast ganz kurz eine Einordnung geben. Denn wir werden diesen Podcast erst am Freitag veröffentlichen. Das bedeutet, wir sprechen jetzt über das Spiel oder haben ja jetzt über das Spiel gegen Leipzig gesprochen. Das wird aber dann am Freitag, wenn die Folge rauskommt, schon vorbei sein. Das heißt, der Zuhörer wird schlauer sein in dem Moment, als wir jetzt in dieser Sekunde. Das nur für euch zur Einordnung. Deswegen sprechen wir natürlich auch ganz kurz über das Spiel am Donnerstag. Wird das der erste richtige Härtetest dieser Saison?
Ja, genau. Leipzig ist eine sehr gute Mannschaft. Die haben einen guten Start gehabt. Und ich glaube, das ist unser erster Test, wichtiges Test, wo wir unsere Objektiv oder unsere Leistung gucken können. Wie kompetitiv sind wir?
Da sind wir mal sehr gespannt. Dienstag geht es dann auch in der EHF European League. An den Namen muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Man kann nicht mehr einfach EHF Cup sagen. Heimspiel gegen RK Trimo Trebenje aus Slowenien. Kannst du zu dem Gegner schon was sagen? Trainer ist ja Juroš Zorman, ist ja kein Unbekannter.
Ja, Trainer kenne ich. Er war lange in Spanien und danach in Kielce auch als Spieler und zweiter Trainer. Und Slowenien Spiele sind letzte Jahre gut geworden. Ich glaube, die spielen gut taktisch. Ich kenne die Mannschaft nicht richtig, aber es wird schwierig, sicher. Und besonders es wird schwierig für uns, weil wir haben jetzt jede Woche zwei Spiele und es ist immer schwer, so Konzentration zu halten und so weiter. Aber ja, natürlich, es wird schwer.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben ja gerade ganz kurz schon ein bisschen vorher gesprochen. Du hast gesagt, du hast später noch Deutschunterricht. Ich glaube, brauchst du gar nicht mehr, oder? Warum machst du denn noch Deutschunterricht? Ist doch total entspannt, mit dir zu quatschen auf Deutsch.
Ja, ich bin zufrieden mit meinem Deutschniveau, aber ich möchte gerne jetzt dieses Jahr B2-Prüfung bestanden. Und deswegen mache ich noch Unterricht, weil ich möchte gerne im Dezember, Januar B2 schaffen und dann kann ich in Spanien Deutschlehrer arbeiten, also als Möglichkeit. Ich weiß nicht genau, aber ich habe jetzt B1 Niveau und ich bin nicht weit weg von dem B2, deswegen lerne ich ein bisschen und dann schaffe ich das.
Nicht schlecht. Ich probiere mal zumindest einen spanischen Ausdruck. Es kommt nämlich jetzt die nächste Kategorie und das ist meine Categoria Favorita.
Gut.
Kommt das hin?
Ja, gut, perfekt.
Löwen fragen Löwen.
So, bei Löwen fragen Löwen stelle ich nicht mehr die Fragen, sondern Fans und deine Mitspieler. Und die erste Frage kommt von Patrick Grötzki. So, er fragt.
Hallo Rafa, hier ist Johnny. Ich habe zwei kleine Fragen sogar an dich. Die erste Frage ist, es gibt Gerüchte, dass du in deiner Anfangszeit bei den Löwen einmal mit einem 5-Liter Bierfass durch Kronau gelaufen bist. Ist das richtig? Und die zweite Frage, die Leute kennen dich ja als Handballspieler, als tollen Handballspieler, als Familienmensch. Aber viele wissen ja noch gar nicht, wie viel du eigentlich auch im Bildungsbereich machst, was du für Abschlüsse hast. Vielleicht kannst du den Leuten davon mal erzählen und uns auf den aktuellen Stand bringen, wie es bei der Geschichte, bei den Projekten mit deinen Toren gelaufen ist. Vielen Dank und bis dann.
Also chronologisch, 5 Liter Bier fast durch Kronau.
Wir sind in Deutschland, also Bier ist hier wie eine Religion. Ja, das war, ich glaube, ein Fest mit Freunden hier in Kronau irgendwo. Und da hatte ich in meinem Koffer immer noch Sachen von dem Fest. Wir haben so eine Mittag am Sonntag oder sowas und dann habe ich Getränke gekauft. Und dann hatte ich das in meinem Koffer, danach 2-3 Tage. Und dann die Kollegen von der Mannschaft haben mir das gesehen. Und dann haben sie gelacht.
Ja, und dann natürlich das Thema Anti-Kipp-Tor. Ich habe da mal eine Reportage drüber gesehen. Ich glaube, die lief bei Sky über dich und zu dem Thema. Erklär doch mal ganz kurz den Zuhörern, was es damit auf sich hat.
Ja, das ist meine Doktorthesis-Thema. Ich bin Studentin, ich mache eine Doktorarbeit. Und das ist genau wegen Sport und Sicherheit. Und genau, das ist ein neues TTIP-System für Tore. Das braucht keine Schrauber. Die Tore sind nicht fest, so wie normalerweise sind. Aber zum Beispiel Mini-Handball. Wir stellen die Tore irgendwo, wir machen drei Felder und sind nicht immer Loch auf dem Boden. Deswegen die Tore sind nicht immer fest oder die Wand ist weit weg. Wir können auch nicht mit der Wand festhalten. Und deswegen habe ich dieses Projekt kennengelernt vor 2 Jahren. Und dann meine Doktorin in der Universität hat mir 3-4 Projekte gezeigt. Eine war dieses Anti-Tipp-System und dann hat mir gut gefallen und dann habe ich angefangen, das zu arbeiten.
Und wie ist die, also das hat ja Patrick jetzt auch gefragt, wie ist da gerade so der Stand? Also wird das auch irgendwie dann als Serie rauskommen? Wird das Serienreife bekommen?
Ja, da kann man auch kaufen. In Spanien sind schon viele Halle das benutzen. Wir haben organisiert 2 internationale Turniere, einmal in Spanien, einmal in Deutschland. Ich habe den Spieler einen Fragebogen gegeben und dann habe ich das Info bekommen und wir haben den Spiel gefiel und dann haben wir darüber mit dieser Information mache ich meine Forschungsstudie. Aber das ist ein Produkt, eine Firma verkauft das. Und ja, also vor 2-3 Jahren geht mehr und mehr.
Okay. Du hast jetzt gerade auch gesagt, du machst gerade deinen Doktortitel. Ab wann darf ich denn dann durch die Arena schreien, Senior Doktor Rafael Baena, ole?
Ich hoffe, vielleicht ab nächste Sommer, glaube ich.
Okay.
Ja, ich brauche noch ein paar Monate.
Ah, okay. Dann müssen wir dich noch ein bisschen behalten, weil das fände ich sehr lustig, wenn ich das rufen könnte.
Genau.
Ist denn das auch was du nach deiner Karriere machen möchtest? Oder direkt im Handball bleiben, als Trainer, Manager?
Ja, ich weiß nicht. Ich muss das erste Mal das fertig machen und so habe ich mehr Möglichkeit. Ich liebe Handball, ist meine Leidenschaft. Natürlich möchte ich gerne Trainer oder in einem Verein arbeiten. Aber es ist schwierig, besonders in Spanien ist nicht so Profi, so wie in Deutschland. Mhm. Und deswegen muss ich mehr Möglichkeit haben, vielleicht Handballliga in der Universität oder ich weiß nicht genau. Erstmal diese Doktorarbeit, dann habe ich diese Weg auf. Aber natürlich muss ich gerne den Trainerschein auch machen und vielleicht als Trainer arbeiten.
Das klingt ja ganz spannend. Jetzt kommen wir zur nächsten spannenden Frage, die dir gestellt wird, von Oliver Rogisch.
So spontan fällt mir eigentlich nur eins ein. Du kannst ihn mal fragen, woher denn sein Spitzname Bandito Burrito kommt. Wer auf diese geniale Idee gekommen ist, ihn so zu nennen.
Ja, das war, ich glaube, erstes Jahr hier nach einem Auswahlspiel. Ich weiß nicht genau, wo. Eine Fans sind zu mir gekommen, haben mich gefragt, wie sollen sie mich rufen, wenn ich ein Tor mache? Baena, Rafaelito oder Bomba oder ich weiß nicht, was sollen sie sagen? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, also ich bin, mein Name ist Rafa Baena, ihr könnt rufen, wann ihr möchtet. aber wir möchten gerne was sagen. Was können wir sagen? Bambito, Bomba. Und dann hat Olli das gehört. Und er hat gesagt, ja, das ist Wahnsinn. Und dann von daher ruft mich ab und zu Bambito.
Ja. Also kommt es auch von Olli auch noch halb?
Ja, da kommt von Olli auch, ja.
Ja, das ist natürlich eine fiese Nachfrage. Wir kommen zu den Fans, beziehungsweise, ich sehe, glaube ich, wir haben gleich noch mal eine Frage von dem Mitspieler, aber erstmal von den Fans. Hast du irgendwelche Rituale vor dem Spiel? Fragt Antonia über Instagram.
Ungefähr mache ich immer das Gleiche. Ich bin keine Superstitious, ich weiß nicht auf Deutsch. Abergläubisch. Ich bin keine Abergläubisch.
So, ja.
Aber ich versuche immer das Gleiche machen. Kaffee trinken vor dem Spiel in Kabine. Normalerweise, wenn ich Würfe von der gleichen Position, machen wir immer vier Würfe und mache ich immer das gleiche Position. Und ja, aber ne, keine, nicht so viel. Ne.
Okay. Dann haben wir eine Frage von Michael Alf Appelgren. Apfel möchte wissen, was ist dein Lebensmotto?
Jeden Tag ein bisschen besser, vielleicht. Ich glaube, okay. Ja, okay. Jeden Tag ein bisschen besser, glaube ich. Ja, weil wir sind zusammen zum Beispiel bei Physio-Rau. Die Physio fragt uns, wie geht's euch? Und dann wir sagen, ja, jeden Tag ein bisschen besser.
Okay.
Ich glaube, das wäre ein. Ja.
Das ist der Hintergrund der Frage, okay. Dann haben wir eine Frage von Yannick WST über Instagram. Er fragt, was ist dein deutsches Lieblingsessen?
Oh, deutsches Lieblingsessen.
Das ist natürlich auch fies, wenn man das einen Spanier fragt. wo die Küche ja so viel besser eigentlich ist als die deutsche.
Ich finde deutsche Salat gut. Also mit verschiedenen Arten, mit Fleisch, mit Käse, mit zum Beispiel in Spanien, wir essen Salat in der Mitte oder als erste Teller, aber es ist nur Salat, Tomaten, Zwiebel, Thunfisch. Mhm. Aber seit ich in Deutschland bin, bestelle ich mehr Salat, weil ich komme mit mehr Sachen, ne? Käse, mhm. Fleisch und gefällt mir gut. Ananas, mhm. Obst dabei. Aber ja, das ist eine gesunde Antwort. Natürlich Kuchen. Ich liebe Kuchen. Und in Deutschland, die Bäckerei sind so gut. Ich liebe von einer Bäckerei und Käsekuchen ist mein Lieblingskuchen. Ja, besonders Kuchen wäre ja, nicht die gesunde Angebot.
Das klingt tatsächlich sehr, sehr lecker. Dann fragt Goat Yannick, mit wem verstehst du dich auf dem Feld am besten?
Momentan ja, mit Andy, weil wir mehr zusammen spielen und sein Spiel ist viel mit Kreis. Aber mit Mai Patrail zum Beispiel auch. Und auch mit Alvin Lagergren jetzt momentan. Er ist ein sehr clever Spieler. Ja, am meisten mit Andy, Alvin und Mike. Ja.
Mhm. Und letzte Frage von Jana über Instagram. Konntest du dir vorher vorstellen, nochmal zu den Löwen zurückzukommen?
Ich bin immer gerne. Ich möchte gerne immer hier kommen. Warum nicht? Das Leben ist lange und wir wissen nicht, was kann kommen. Aber es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Erstmal, ich bin hier 3 Monate. Das ist schon gut. Ich freue mich sehr. Aber es ist natürlich ein bisschen hart, wegen ich alleine bin und meine Familie ist in Spanien und so weiter. Aber natürlich ist es immer schön, hier zu sein, mit dieser Mannschaft zu spielen. Es ist eine große Ehre für jeden Spieler und ich genieße es einfach.
Hast du so ein bisschen die Befürchtung, dass du die Arena vielleicht gar nicht mehr mit Zuschauern erlebst?
Ja, habe ich. Ja, es ist einfach so, aber konnte es schlimmer sein. Ich bin ein positiver Mann. Vor 3 Monaten waren wir schlimm, war kein Handball. Jetzt die Leute kamen mindestens beim Sky schauen. Aber natürlich ist es schade, dass die Zuschauer nicht reinkommen können. Aber ja, es ist einfach so. Wir müssen mit diesen Regeln spielen und ja, weitermachen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort für diese Kategorie. Wir kommen zur nächsten Kategorie und lernen dich dann nochmal persönlich ein bisschen näher kennen.
Löwen hautnah.
Löwenhautnah, jetzt wollen wir den Menschen Rafael Baena ein bisschen besser kennenlernen. Wie würdest du dich selbst beschreiben, mal abgesehen vom Handball? Bist du eher ein ruhigerer Typ?
Ja, ruhiger Typ, fleißig, glaube ich, freundlich und ja, netter Typ und ja, ja, ich glaube, das ist wie ja, freundlich, ruhig.
Also schon eher ruhiger. Du bist jetzt nicht so der Lautsprecher in der Kabine. Gibt es ja einige, so wie, weiß ich nicht, Apfel oder damals auch Mess Mensa, die ja dann eher ein bisschen ja, den Kabinenclown gemimt haben. Das ist nicht so dein Ding, oder?
Nee, das ist mein Ding. Ich schreie nur auf dem Feld, wenn wir ein bisschen besser Abwehr machen muss oder wenn jemand eine schlechte Situation, eine schlechte Wurf gemacht hat oder kein Tor, dann sei ich in diesem Moment. Aber in Kabine oder so war nicht viel.
Okay. Man hört ja bei dir auch raus, Familie steht bei dir ja über allem. Als du jetzt nach Mannheim gekommen bist, hast du gerade ja auch gesagt, ohne Frau und Kinder. Wie sehr fehlen dir deine Liebsten und wie teuer wird die nächste Handyrechnung?
Ja, wir haben jetzt keine Roaming in Europa, so die Rechnung ist so wie normal, weil oder Internet, wir können auch WhatsApp, Videoanruf und es ist nicht teuer. Ich rufe meine Familie jeden Tag und ja, ich frage auf meine Kinder und wie es läuft, Schule und so weiter. Natürlich vermisse ich viel meine Familie, aber ja, es ist jetzt 3 Wochen, seit ich gekommen bin und ja, bis jetzt läuft alles gut und ja, wir müssen alle unsere Beste machen, meine Frau auch, meine Kinder auch und dann wird alles gut.
Mhm. Der Wechsel zu den Löwen kam ja jetzt dann doch auch relativ spontan. Erzähl doch mal genau, wie das so ein bisschen ablief. Wer hat dich angerufen?
Hat mir Aroli angerufen, aber ich habe den Anruf nicht direkt gesehen. Und dann habe ich meine Handy geguckt und 2 Anrufe von Oli. Ich habe in Instagram und Twitter geguckt, dass der Kreislaufer verletzt war, aber ich wusste nicht, wie lange die Verletzung war. Ich hatte 2 Möglichkeiten. Einmal war, dass er zum Loben kommen mochte er mich fragen oder vielleicht wegen einem Spieler, wegen einem spanischen Spieler vielleicht.
Also als Info quasi.
Ja, als Info. Kennst du diese spanische Spieler oder sowas? Und dann habe ich angerufen, dann haben wir gesprochen, haben die gesagt, ja, Rafa, wir haben die beiden Kreisläufer sind lange verletzt. Wir brauchen einen Kreisläufer, wenn du Lust hast. Wir möchten gerne dich zu haben. Und dann, ja, dann habe ich ein bisschen überlegt. Natürlich habe ich mich überrascht. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und dann einen Tag später haben wir wieder gesprochen und dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne und aber relativ einfach.
Okay, also hast du dich auch sehr gefreut, dass Oli dich wollte und nicht über jemand anderen sprechen wollte?
Ich meine nicht, vielleicht hat er auch mit jemand anderem sprechen, ne? Aber...
Mit dir meinte ich, dass er nicht, also du warst dann auch erleichtert, dass er wollte, dass du kommst und dass er dich nicht über einen anderen Spieler fragen wollte.
Ja, natürlich, hat mir gefreut, dass die auf mich Vertrauen haben und dass die Vertrauen gezeigt haben. Mhm. Und das war natürlich eine sehr gute, schöne Nachricht und haben wir alles gefreut.
Fühlst du dich schon wieder heimisch bei uns? Du warst ja jetzt auch nicht so lange weg.
Nein, ich war 2 Jahre weg. Ich war hier 3 Jahre und natürlich liebe diese Region, diese Halle. Das war meine beste Zeit als Spieler. Und auch persönlich war es sehr gut. Viele gute Freunde kennengelernt. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Und natürlich, meine Tochter sind 5 und 7 und die waren hier 5 Jahre in Deutschland. Also es ist wie Heimat, mehr für meine Tochter als für mich. Aber natürlich, ich habe ein gutes Gefühl jedes Mal, wenn ich hier komme.
Mhm. Was ja viele gar nicht wissen, auch bei deinem ersten Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen war eine Verletzung der Grund. Wie lief das damals?
Genau, das war auch, ich glaube, im Mai sogar angerufen, also war ganz am Ende der Saison. Mhm. Die Rhein-Neckar-Löwen hat Henrik Pekela verpflichtet und dann Peke war verletzt, musste operiert werden. Und dann, ja, die haben mich angerufen, erst einmal Guardiola, Hede, hat mir gesagt, ja, die brauchen hier einen Kreislaufer, die haben 2, 3 Möglichkeiten, du bist eine. Was denkst du, was möchtest du? Natürlich hat mich sehr gefreut und habe gesagt, ja, also ich gehe gerne zum Bundesliga spielen, Rhein-Neckar-Löwen spielen, das ist ein Traum. Und dann haben wir eine Ja unterschrieben, hat sehr gut funktioniert und dann 2 Jahre verlängert.
Das ist ja genau der Punkt. Es hat dann super gut funktioniert, wobei jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Ich habe mich jetzt beim Spiel gegen Essen am Sonntag kurz dabei erwischt, dass in meinem Kopf noch Nummer 16 programmiert ist. Was hat es damit auf sich? Also welche ist deine Nummer jetzt? Die 16 oder die 28?
Meine ist jetzt 28. Ich möchte gerne natürlich 16 wieder haben, aber ist besetzt. Hat schon einen Spieler mit der 16.
Ja, Niklas, ne?
Niklas, dann, ja. Genau. Und dann habe ich überlegt, welche Nummer nehme ich jetzt? Ich war vorher auch mit 24, aber ist auch besetzt. In Nationalmannschaft mit 27, aber ist auch besetzt. Und dann meine Tochter, meine kleine Tochter ist 8 geboren und die große ist 22 geboren. Mhm. Und dann habe ich 2 von die große und 8 von die kleine.
Ja, das ist auch ein guter Deal.
Ja.
Ist für dich auch okay, Nummer 28 zu tragen?
Ja, ist okay.
Bei deinem Abschied hast du in der SAP-Arena gesagt, das ist das Ende meiner Etappe bei den Löwen. Hättest du es da für möglich gehalten, dass es noch eine zweite Etappe gibt?
Nee, ich hatte das nicht im Kopf, dass ich eine zweite Etappe erlebt konnte. Natürlich nicht. Wenn ich weggegangen bin, das war vor 2,5 Jahren, hatte ich jetzt neue Mannschaft gefunden, neue Ziel, neue Start, Umzug und so weiter und nicht mehr hier zu kommen. Aber das Leben ist so, Handball ist manchmal schnelle Entscheidung und, ja, und dann natürlich freue ich mich sehr, hier wieder zu sein.
Gehen wir mal durch deine Karriere. Du bist mit 13 zum Handball gekommen und hast davor Fußball und Basketball gespielt. Warum hast du dich dann für Handball entschieden?
Da war in einem kleinen Dorf, war erst einmal am meisten Kinder haben Fußball gespielt. Und dann habe ich auch probiert, auch Basketball war bekannt. Und dann als dritte Option, schon mit 13, habe ich mit ein paar Kollegen gesprochen, ja, du konntest kommen, wenn du musstest, probier mal dann. Und hat mir gut gefallen. Und danach habe ich schon mit der Mannschaft trainiert jeden Tag und nicht mehr Fußball oder Basket. Ja.
Okay, und war ja auch die richtige Entscheidung am Ende. Du hast dann dein Profidebüt mit erst 25 Jahren gehabt. Du hast mal gesagt, ich habe mir das Profisein hart verdient. Was meintest du damit genau?
Ja, wenn man in einem Kleindorf wohnt, geboren ist, ist nicht so einfach, so wie wenn du in Valladolid geboren bist oder in Barcelona oder Ciudad Real oder León. Gibt es keine große Mannschaft in der Nähe, gut mit den Kindern arbeiten können. Deswegen habe ich in jeder Liga gespielt. Wir haben in Spanien 5 Niveau und ich habe von 5 Niveau gespielt. Okay. Erst einmal in Sevilla, in der Nähe, wo ich war Student der Universität, habe ich da gespielt. Und dann noch in andere Mannschaft. Das war erst einmal in Sevilla, danach in Córdoba, danach schon in Malaga. Und mit 25 war mein erstes Mal in erste Division, erste Liga.
Das ist tatsächlich relativ spät. Du hast dann in Spanien und in Frankreich in der ersten Liga gespielt. Und dann mit 32 zu den Rhein-Neckar-Löwen. Hast du zu diesem Zeitpunkt, also mit 32, noch damit gerechnet, nochmal diesen Sprung nach Deutschland, nochmal in Europas Spitze zu dem Zeitpunkt nochmal zu schaffen?
Also mit 32 finde ich, ist nicht so spät. Manche Spiele ist der beste Moment, die beste Alter, 32 bis 35. Das ist jede ein bisschen anders. Ne? Ich habe spät angefangen, deswegen.
Muss man da ja nochmal wichtig mit dazu packen, wenn man jetzt zum Beispiel Janik Kohlbacher nimmt, der ja schon mit, weiß ich nicht, wie früh schon am Kreis gespielt hat. Das ist ja nun mal auch die Position, wo man am meisten auf die Finger kriegt.
Genau.
Dann ist 32 schon spät. So habe ich es quasi gemeint.
Genau, vielleicht hat er mit 20 oder 22 schon in der ersten Liga gespielt, ich weiß nicht genau. Aber das ist eine anstrengende Position. Und ja, genau, ich habe mit 25 in der ersten Liga gespielt, nicht viel in Europa gespielt, also zweimal pro Woche und so weiter. Und deswegen mit 35 war ich noch ein gutes Niveau. Und mit 32, wenn ich nach Deutschland gekommen bin, Ich war in Spanien nach meiner französischen Etappe und ich war in meiner Heimat. Damals hatte ich im Kopf, dass da bleibe, also nicht große Wechsel mehr, weil wenn du jetzt schon zu Heimat bist, dein eigenes Haus, da machst du jetzt was anderes und dann, aber ist schon der Anruf von Rainer Löwen und die Möglichkeit hier nach Deutschland zu kommen, natürlich, das ist eine beste Liga der Welt. Und sehr gerne und habe ich entschieden, hier zu kommen. Und ja, ich finde, der Anspruch war bei mir persönlich war nicht so spät, war mit gutem Alter.
Mhm. Ja, ja, also ich wollte da jetzt nicht, wollte das nicht bewerten. Also du könntest, also vielleicht kann man ja so wie Gudjon Vallo Sigurdsson auch mit 40 nochmal zu Paris Saint-Germain wechseln.
Genau, das haben wir als Beispiel, als Vorbild. Und wir haben auch Lexi hier, ne?
Ja, 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 ja. Aber am Kreis ist halt doch noch mal härter, oder? Also ich glaube, viele, viele Jahre am Kreis zu spielen, ist schon noch mal anstrengender als auf Außen oder im Rückraum.
Ja, ja, oder als Torwart. Ja, es ist eine anstrengende Position, viel Kontakt. Und wenn man verletzt wird, ist immer schwer, wieder fit zu sein. Und natürlich, ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und mit meiner, also jetzt, wie fit bin ich.
Wie ist momentan der Kontakt so zum Beispiel zu Yannick Kohlbacher? Sprecht ihr miteinander irgendwie über das, was, ich sag mal, was am Kreis taktisch so geplant gewesen ist?
Ja, wir sprechen manchmal im Training und auch im Spiel. Er ist ein guter Typ, sehr freundlich und ja, wir haben erste Woche schon gesprochen, ein bisschen taktisch auch, und auch persönlich. Ich kenne ihn jetzt ihn ein bisschen besser. Er liebt Fischen zum Beispiel.
Mhm. Großer Angler, ja.
Ja, ja,
du
wir
auch?
Nein, Fischen ist nicht okay. Meister. Nein, nein.
Okay.
Na, aber ja, wir sprechen. Nicht jeden Tag, aber ja.
Okay. Wie wichtig war damals, du hast es angedeutet, dass Redde dich als erstes angerufen hat. Wie wichtig war es für dich damals, dass Redde hier war und wie sehr hat Redde dir ja, das Reinkommen in die Rhein-Neckar-Löwen erleichtert?
Oh, natürlich viel, weil ich hatte keine Ahnung, zum Beispiel Deutsch sprechen und das ist immer schwierig. Wir haben auch zusammen mit Familie hier gekommen und die Kinder waren zusammen und die Frauen haben auch viel Zeit verbracht und das war sehr wichtig. Und auch mit der Mannschaft natürlich hat er mir viel geholfen und natürlich war eine sehr wichtige Kollege für mich.
Ja, ich habe da noch so ein Bild im Kopf, als du mit dem BHC bei uns zu Gast gewesen bist, sind nach dem Spiel die Kinder von Redde im Vollsprint auf dich zugelaufen und da hat man dann ja schon auch gemerkt, wie eng ihr hier miteinander gelebt habt, oder?
Genau, ja, wir waren viel zusammen oder Familie von Redde bei mir oder wir bei ihnen und ja, wir haben zum Beispiel Weihnachtszeit zusammen oder ja, vom Alter, also fast jeden Tag zusammen mit den Kindern gespielt. Und natürlich, wir leben uns, ne? Und wir haben noch Kontakt. Und natürlich wünsche ich jedem immer das Beste. Das Beste.
Na, jetzt kann er wieder mit seinem Bruder zusammenspielen in Lemgo. Ist eigentlich auch ganz lustig. Allerdings sage ich auch, ich vermisse ihn schon ein bisschen bei uns.
Ja, ist auch ein sehr verliebter Spieler hier. Er war hier 8 Jahre. Ist schon lange Zeit. Und ja, aber so ist das. Ne?
Jetzt ist halt vor allem schade, dass wir ihn nicht verabschieden konnten. Also das tut richtig weh. Nicht nur bei ihm, auch beim Mess. Ja. Das tut schon richtig weh, aber ich bin mir sicher, wir werden das bei Redde noch nachholen können. Ja, man kann, wie du schon sagst, man muss positiv denken, man kann es nicht ändern. Da habe ich von dir jetzt schon wieder was gelernt, guck mal.
Genau, genau.
Bevor du zu den Rhein-Neckar-Löwen gewechselt bist, hattest du noch keinen Titel gewonnen. Hier hast du dann zwei Meisterschaften, zwei Supercup-Siege, einen Pokalerfolg. Wie hat sich das für dich angefühlt, auf einmal in der ganz großen Handballwelt?
Natürlich, das ist eine sehr schön und sehr wichtig erfolgreich. In Spanien hatte ich nur einmal eine Final, Supercup-Final gespielt. Das war in León gegen Barcelona, haben wir verloren. Nicht mehr. Und dann in Deutschland, das war die beste Zeit von dem Verein, hatte ich das Glück, das hier zu spielen und das erleben. Das ist natürlich für jedes Spiel besonders. Das habe ich in meinem Kopf. Das wird nicht das vergessen. Und ja, also ich hatte Glück, in diesem Moment hier zu kommen und das erleben.
Mhm. Was war für dich persönlich der schönste Löwenmoment, den du bisher mit den Rhein-Neckar-Löwen erlebt hast?
War viele schönste Momente. Vielleicht die erste Liga von der Verein war besonders wichtig und besonders, weil ich war der erste und das hat lange gedauert. Und 3-4 Jahre vorher war ich immer mit einem Punkt.
Zwei Tore.
Also das war Pech, richtig Pech gehabt. Und da war besonders schön, diese erste Titel. Zweite war auch besonders, weil ich war gegen Kiel zu Hause. Wir hatten darüber nicht gedacht, dass Flensburg in Göppingen, glaube ich, oder in Göppingen, ja, hat verloren. Ja. Eine Stunde vor unserem Spiel. Und das war auch sehr besonders. Ich kann mich erinnern, wenn wir warm machen gegen Kiel, dann jemand hat gesagt, ja, Flensburg hat verloren vor dem Spiel. Und da ich war so nervös und so aufgeregt. Und dann haben wir so gut gespielt. Ich glaube, wir haben mit 6 oder 9 gewonnen.
Deutlich.
Da deutlich war ein Traumspiel. Das war auch zu Hause mit unseren Fans, mit einer Hausverkaufshalle. Das war sehr schön. Und dann, jeder Titel ist besonders. Pokal war auch lange gedauert, lange gewartet. Der Verein hat 11 Jahre dabei, glaube ich, oder 12 Jahre
also
dabei.
Also der elfte Versuch, wie viele Jahre es waren, weiß ich gar nicht, aber der 11. Versuch war es.
Ja, genau. Da habe ich hier seit dem ersten Moment, wenn ich hier gekommen bin, habe ich gehört, 9-mal dabei, 10-mal dabei, 11-mal dabei, immer loben dabei, aber das heißt, das ist immer dabei, aber immer verloren. Egal, in Hamburg gibt es etwas, das wir verlieren. Egal, ein Jahr ist ein Grund, ein anderes Jahr ist ein anderer Grund, aber immer verlieren. Und das war auch sehr gut gespielt und war ein sehr guter Moment mit unseren Fans da in diesem Pokal mit 4 Farben in der Tribüne. Das ist so schön, diese Halle. Das war eine schöne Erfolg für den Verein. Und dann Supercup hier in Deutschland. Ja, natürlich ist es nicht so wichtig, aber es sind auch Titel und auch wichtig für den Verein und für uns. Auch schon diese Supercup zu gewinnen.
Ja, leider sind wir tatsächlich seitdem nicht einmal mehr nach Hamburg gefahren. Also zumindest erinnere ich mich, also ich müsste mich falsch erinnern. Ich glaube, wir sind tatsächlich, seitdem wir den Titel geholt haben, nicht mehr nach Hamburg zum Final Four gefahren. Müssen wir dringend mal wieder schaffen nächstes Jahr. Dieses Jahr gibt es ja leider keinen DHB-Pokal wegen Corona. Ja, soweit mal zum Löwenkapitel. Wobei, hast du damals mitbekommen, vor unserer ersten deutschen Meisterschaft, hat es in Deutschland eine Zeitung gegeben, die einen Bericht über dich geschrieben hat, der nicht nett war. Hast du das damals mitbekommen gehabt? Das war, ich möchte sie fast nicht nennen, weil ich tatsächlich kein großer Fan dieser Zeitung bin. Die haben eine Überschrift geschrieben, wo drin stand, es wäre der dickste Erfolg für Rafael Baena, 122 Kiloklops morgen Handballmeister. Hast du das damals mitbekommen? Nimmst du sowas persönlich?
Da habe ich mitbekommen. Habe ich gelesen, die haben mir das gesagt. Das erste Mal, das ist nicht eine seriöse Zeitung.
Und aber die größte in Deutschland. Es ist keine seriöse Zeitung, keine. Also, aber sie ist natürlich die meistgelesene Zeitung in Deutschland, leider.
Ja, natürlich, war nicht so nett. Aber 122 Kilo als Muskel ist auch nicht schlecht.
Hätte ich gerne.
Ja, natürlich. Also, na, es ist nur Journalist-Sachen. Ich bin schon erwachsener und erfahrener Spieler. Und seit Medien angefangen haben, über Handball sprechen, auch in Spanien, im Internet kann man mit deinem Nick was sagen. Und das war nicht mein erstes Mal, dass jemand zu mir hat, du bist ein dicker Mann. Oder es ist nicht das erste Mal. Und nicht, auch nicht die letzte. Es ist so, sie sind frei, die schreiben, was sie möchten. Oder bei mir persönlich hat mir nicht wehgetan. Ich finde das ein Show. Sie machen das. Natürlich ist kein Respekt. Ich finde das nicht seriös, aber ja, manchmal das kommt. Es ist nicht, ja, ich habe zum Beispiel in Spanien auch ab und zu diese Dinge gelesen. Oder in der Halle, wenn jemand ruft, ja, Dicker, ja, Stimme vor, oder? Ja, aber das gehört dazu und ja, nehme ich einfach, ja.
Aber hast du da auch zum ersten Mal gemerkt, dass du jetzt in Deutschland in dem Moment auch eine größere Aufmerksamkeit hast, dass einfach in Deutschland solche Themen viel früher aufkommen? Also dass du jetzt auch in so einer quasi in eine Region vorgestoßen bist im europäischen Handball, wo sowas auch mal passieren kann? War das gewöhnungsbedürftig für dich, dass man auf einmal so sehr auf dich guckt?
Ja, aber bei mir war nicht so. Also in Spanien, ja, wir haben auch wichtige Zeitungen. Und ja, das ist wahr, dass du gesagt hast. Das Problem ist, eine so wichtige Zeitung, so bekannte, dass diese Dinge schreiben können. Wenn diese Dinge falsch sind. Und dann kam bei mir aber okay, weil ich persönlich war scheißegal oder ja. Aber vielleicht sie schreiben das wegen anderen Spieler oder andere Schauspieler oder andere Mensch in Deutschland oder und vielleicht kann Problem kriegen wegen psychologische Problem oder was anderes. Ja. Und dann ist schon schlimm.
Aber es war schon eine Genugtuung, dann auch zweimal deutscher Meister geworden zu sein, oder?
Ich gerne konnte 10-mal deutscher Meister sein und 10-mal in dieser Zeitung dicker Mann sein. Mir ist egal.
Ja, so ist es ja am Ende. Ich meine, du hast hier eigentlich alles gewonnen, was man in Deutschland irgendwie gewinnen kann. Und dann kann einem sowas ja dann auch irgendwie ja auch egal sein, oder?
Genau. Es ist nicht eine Beeinflussung für mich. Meine Beeinflussung ist, jeden Tag arbeiten, jeden Tag ein gutes Gefühl haben mit meinen Kollegen, mit meiner Familie und mein Ziel erreichen als Mensch, als Sportler und so weiter. Was ein Zeitung sagt oder schreibt, es ist nicht mehr wichtig.
Du hattest am Anfang, wo du zu den Löwen gekommen bist, auch in deiner Spielweise, ich sag mal, nicht nur Fans in der Liga. Du hast am Anfang auch relativ viele Stürmerfouls, Offensivfouls gepfiffen bekommen. Hast du dich dann an Deutschland gewöhnt oder hat Deutschland sich an dich gewöhnt?
Deutschland hat mich an mich gewohnt, glaube ich. Ich spiele immer gleich, glaube ich. Also, natürlich muss ich aufpassen wegen Kontakt mit den Abspielern und so weiter, weil es ist schwierig für einen Schiedsrichter diese Entscheidung zu treffen. Es ist viel Kontakt, in einer Sekunde passiert viel. Sie schubsen mich, ich mache auch was und kann Stimmerfaul sein, ab und zu. Ist schwierig, das zu entscheiden. Aber in Deutschland, du hast recht, war damals, ich glaube, nicht so viele Kreisläufer, so wie ich, mein Art spielen, ne? So tief, nicht so groß, immer den Ball, also Bodenpass und so weiter. Und dann drehen. Normalerweise in Deutschland ist große Kreisläufer, mehr als 2 Meter, Ball hoch und relativ frei werfen. Und dann ist es einfacher zu einem Schiedsrichter das pfeifen.
Jetzt kommen wir, also jetzt machen wir mal einen Haken an das Rhein-Neckar-Löwen-Kapitel. Lass uns mal über deine andalusische Heimat sprechen. Dein Geburtsort Estepa, habe ich richtig ausgesprochen?
Ja, genau.
Liegt auf halber Autostrecke zwischen Sevilla und Malaga. Eine Kleinstadt, umgeben von Olivenhainen. Eine Kindheit dort stelle ich mir sehr idyllisch vor. War das auch so?
Ja, also ein kleines Dorf, 14.000 Einwohner. Es ist viel mit der Familie, viel auf der Straße. Nicht zu viel Handy, also kein Handy damals, kein Tablet. Und dann haben wir viel auf der Straße gespielt, viel auf dem Spielplatz. Und ja, ich erinnere mich jeden Tag draußen gehen, mit Freunden zu Fuß und zur Schule gehen. Unsere Eltern mit 6 Jahren, ich war schon den Weg alleine zur Schule. Und ja, ganz ruhig. Gemütlich und familiär, ja.
Ja, gemütlich ist, glaube ich, eine gute Erklärung für idyllisch. Das ist ungefähr das Wort, was man dafür nehmen kann. Andalusien ist ja auch bekannt für seine ziemlich entspannte Lebensart. Hat das auf dich abgefärbt?
Ja, wir haben 3-4 Monate oder viel lange, viel zu lang. Und dann ist es wieder mit 40 Grad um 13 Uhr was machen. Das ist auch ein Klimagrund. Deswegen.
Aber da fühlst du dich doch dann hier ganz wohl, oder?
Jedes Mal, ja. Ja, also, normalerweise wir machen eine andere Alter als Nordspanien. Weil in Nordspanien ist mehr wie mehr Europa Klima. Viel Regen und nicht so warm. Und ja, in Estepa oder in Andalusien, wir machen früh, wir stehen früh auf und dann normalerweise die Leute, die im Land arbeiten, um 13 Uhr ist schon zu warm, muss aufhören. Manche Leute arbeiten auch spätestens und die Läden von 13 oder 14 Uhr bis 17 sind zu. Manche Laden, Bäckerei oder Arzt oder Zahnarzt, im Sommer besonders ist zu. Und dann wieder auf um 18 Uhr. Weil 15, 14, 16 Uhr ist unmöglich auf die Straße laufen. Und dann auch abends ist lange, weil wir Abendessen, unser Abendessen ist 21 Uhr oder 22 Uhr. Und ja, natürlich, wir gehen ins Bett, auch ein bisschen ins Bett. Und wir haben diese Snack in der Mitte, wo wir Siesta machen. Oder wenn wir können, machen wir gerne Siesta. Es ist nicht immer gleich, also für jeden, ne? Aber am meisten Leute, wenn kann, sehr gerne in Siesta.
Wenn es danach geht, habe ich eine spanische Lebensweise, weil ich mache auch super gerne Siesta. Aber am liebsten so zwischen 12 und 20 Uhr. In Spanien ist ja das Spiel mit dem Kreisläufer relativ ausgeprägt. Kannst du uns kurz mal erklären, was diese spanische Kreisläuferschule ausmacht?
Wir hatten das erste Mal eine sehr gute Kreisläufer, schon lange her. Rolando Ríos, zum Beispiel bei mir, mein Vorbild. Er war lange in der Nationalmannschaft. Und diese Art von Kreisläufer, so kleine, stark und auch clever Spiele, das nicht so groß sind, clever Mittelmann, dass nicht 1 gegen 1 immer gewinnen kann oder von 10 Meter würfen kann. Man braucht viel Taktik und viel Video, viele Details. Das ist der große Unterschied. Die kleinen Details machen den großen Unterschied, glaube ich. Und das wissen viele Trainer in Spanien. Und der Spiel mit Kreis ist so wichtig, weil der Kreis ist in 6 Meter. Ist keine Abwehrspieler, das ist schwierig zu verteidigen, wenn ein Kreisläufer den Ball hat. Und dann sie explodieren das. Das ist ein Vorteil in dem Spiel, wenn du besonders keine guten Würfe hast oder keine 1 gegen 1. Musst du schnell den Ball laufen lassen und dann einen guten Moment den Pass mit Kreisläufer und gute Spreche. Und das arbeiten wir nicht jeden Tag, aber viel 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4, in eine Seite, an der Seite, mit viel Zeichen. Und das ist die Arbeit von lange und dann kommt der Ergebnis.
Ist dann, also passt Andy Schmid eigentlich perfekt zu dieser Kreisläuferschule, weil er einfach diesen, ich nenne es mal tödlichen Pass, diesen trickreichen Pass vor allen Dingen auch so gut spielen kann, weil er die Lücken so früh sieht?
Natürlich, er ist ein superklasse Spieler und er kann nicht nur mit Kreis spielen, er kann würfen, er kann gut 1 gegen 1, aber natürlich hat er eine klasse, besonders gute Feeling mit dem Kreis, mit den Kreisspielern. Und ist einfach mit ihm, für jeden Kreis, habe ich vorher gesagt. Aber ich glaube, ja, in Spanien die Mittelmann sind kleiner als Andy und die haben nicht so gute Wurf so wie Andy. Bei Andy ist er immer gefährlich. Wenn du defensiv bleibst, kann er schießen. Wenn du offensiv gehst, dann macht er einen guten Pass. Dann ist es sehr schwer zu verteidigen.
Ja. Wie sieht's bei dir? Du hast ja selber auch gesagt, du hast schon mal Fußball gespielt auch. Wie sieht's mit deinen fußballerischen Fähigkeiten aus? Du selber spielst bei den Rhein-Neckar-Löwen Fußball in Team Alt.
Okay, ja.
Ja. Und wie gut bist du da?
Nicht schlecht. Ich bin keine superklasse Fußballspieler, aber auch nicht schlecht. Ich helfe meiner Mannschaft. Ich bin in Angriff mehr vorne spielen muss, spiele ich vorne, auch in Abwehr. Und am meisten wir gewinnen. Am meisten gewinnen wir die Spiel, dass wir Fußball, wenn wir Fußball spielen. Okay. Also, ja, ich finde das mein Niveau. Ich bin zufrieden mit meinem Niveau.
Weil, große Diskussion hier in diesem Podcast, wer ist der beste Fußballer bei den Rhein-Neckar-Löwen? Deswegen brauchen wir von dir jetzt, also wir sammeln jetzt immer Stimmen in jedem Podcast und am Ende machen wir eine Tabelle.
Okay.
Welche sind aus deiner Sicht die drei besten Fußballer bei den Rhein-Neckar-Löwen, mit denen du jemals zusammengespielt hast? Bei den Löwen.
Bei den Löwen?
Drei.
Also bei der Etappe, ne? Die Etappe,
Ja.
Ich glaube, wir haben keine richtig guten Fußballspieler. Das ist der erste.
Okay.
Ist schwierig zu sagen. Aber wenn ich einen entscheiden muss, dann vielleicht Johnny, glaube ich. Mhm. Johnny spielt gut. Und jetzt in der aktuellen, wer spielt gut? Ist immer noch Johnny, glaube ich, der Beste.
Oh. Ja, und wer noch? Also wir brauchen drei Stück.
Drei.
Erster, zweiter, dritter.
Okay, Johnny erst mal und dann zweiter. Oh. Wer kann es? Jerry Tolby spielt gut.
Mhm.
Jerry Tolby spielt gut. Und dritter. Dritter. Palle ist auch nicht schlecht.
Ich glaube, der ist neu in unserer Liste. Den haben wir noch nicht. Aber also Patrick Rötzky, tatsächlich Top-Antwort bisher. Da sind sich bisher eigentlich alle einig. Der ist, glaube ich, jedes Mal mitgenannt worden. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Welche sind deine drei liebsten Sportvereine auf der Welt? Egal welche Sportart.
Ich finde In Spanien, wir haben eine große, es ist nicht meine Mannschaft, meine Lieblingsmannschaft, aber Barcelona ist die große Institution als Verein wegen der Frauenabteilung, die haben in der gleichen Ort Handballhalle, Fußballhalle, Hockey, verschiedene Art, Sportart. Und ich glaube, es ist die große Institution. Danach würde ich sagen, Sevilla, weil es ja, als wenn wir über Geld sprechen, wäre Madrid als Institution auch wichtig. Aber ich glaube, Sevilla in Andalusien ist auch eine Referenz, wie sie arbeiten, wie sie die letzten 10, 15 Jahre entwickelt sind. Und die dritte, bei mir war auch besonders Mannschaft und besonders Verein, das war in Lyon, habe ich nur ein Jahr gespielt. Aber wie die Leute und wie der Verein Handball verstehen, und das war auch mein erstes Mal in eine europäische Mannschaft, als wir in Europa gespielt haben. Und das war eine sehr schöne Zeit. Und ich glaube, als Verein arbeiten sie auch gut mit der Jugendabteilung. Und in Handball ist auch in Spanien eine Referenz.
Das war's schon. Vielen, vielen Dank, Rafa, dass du dir Zeit genommen hast. Kommst du jetzt noch pünktlich zu deiner Deutschstunde oder habe ich dich zu lange aufgehalten?
Ich habe Deutschkurs um 15.30 Uhr, also ich habe noch Zeit. Alles klar.
Also alles gut.
Alles gut.
Perfekt. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns dann am Donnerstag, was lustig ist, weil die Leute hören uns erst am Freitag. Also wir sehen uns quasi gestern. Weißt du? Total lustig eigentlich. Wir sehen uns gestern zum Spiel gegen Leipzig und freuen uns dann natürlich drauf. Und ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das kann ich an alle Hörerinnen und Hörer sagen. In der nächsten Ausgabe kann ich schon verraten, wird es wieder einen absoluten Kracher geben. Ich weiß ja immer schon, wer der nächste Gast bei der nächsten Folge Ein Team, ein Podcast sein wird. Sage jetzt aber tschüss, bis zum nächsten Mal. Und in diesem Sinne, Rafa, olé.
Dankeschön. Das hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch auch viel Erfolg mit dem Podcast-Programm. Und wir sehen uns in der Halle. Ciao.
Vielen Dank, Rafa. Bis dann. Und euch da draußen. Tschüssen.
Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.